So. Hare Krishna. So ist die Übersetzung geklärt. Wer übersetzt ins Russische?
Ja, ich kann es wissen, aber die speziellen Wörter weiß ich nicht.
Ja. Also ihr beiden könnt ja schon ein bisschen was. Ne? Deutsch haben wir auch einige, die Deutschen. Wer spricht Deutsch? Gibt es einige. Und Englisch, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Wir lesen heute von der Bhagavad Gita, Kapitel 11, Vers 55, mit einem Teil der Erläuterung von Srila Prabhupada. Der Sanskrit, ich lese einmal Sanskrit. Mat karma krim mat paramo mat bhakta sangavachita nirvaira sarvabhuteshu yasamam eti pandava. Das ist Bhagavad Gita 11,55. Wenn ihr es auf Russisch oder Englisch habt, das ist 11. Übersetzung von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mein lieber Arjuna, wer in meinem reinen, hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, frei von den verunreinigungen vorangegangener Tätigkeiten und frei von gedanklicher Spekulation, und wer jedem Lebewesen ein Freund ist, gelangt sicher zu mir. Doch, Hare Krishna. Also die können alle Deutsch hier, ne? Sprecht ihr ein bisschen Deutsch?
Ein bisschen sprechen, ein bisschen verstehen.
Ja. Ja, dann setz dich doch zu ihr dazu. Dann setz dich doch zu damit hin. Naja, Karati, da habe ich eine russische Übersetzung.
Oh, okay.
Ja, gut. So, wir lesen aus der Erläuterung. Aber die Erläuterung ist sehr lang und wir haben auch einen großen Teil der Erläuterung schon gelesen. Deshalb lesen wir jetzt den letzten Teil, den wir noch nicht gelesen haben. Jedenfalls nicht bei Vorlesung der Lesung. Ne? Okay. Ein geweihter Krishna, das ist also der vorletzte Absatz der Erläuterung.
Welche Kapitel ist das?
11,55. Erläuterung, vorletzter Absatz. Ich lese nochmal den Vers. Mein lieber Arjuna, wer in meinem reinen, hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, frei von den Verunreinigungen vorangegangener Tätigkeiten und frei von gedanklicher Spekulation und wer jedem Lebewesen ein Freund ist, gelangt sicher zu mir. So, jetzt die Erläuterung. Ein geweihter Krishnas ist jedem freundlich gesinnt. Deshalb wird hier gesagt, dass er keinen Feind hat. Wie ist das möglich? Ein im Krishna-Bewusstsein verankerter Gottgeweihter weiß, dass nur hingebungsvoller Dienst für Krishna einen Menschen von allen Problemen des Lebens befreien kann. Er hat dies persönlich erfahren und möchte daher den Vorgang des Krishna-Bewusstseins in der menschlichen Gesellschaft einführen. In der Geschichte gibt es viele Beispiele für Geweihte des Herrn, die ihr Leben wagten, um Gottes Bewusstsein zu verbreiten. Ein beliebtes Beispiel ist Jesus Christus. Er opferte für die Verbreitung von Gottes Bewusstsein sein Leben als er von den Nicht-Gottgeweihten gekreuzigt wurde. Natürlich zeugt es von einem oberflächlichen Verständnis, wenn man glaubt, er sei getötet worden. Auch in Indien gibt es hierfür viele Beispiele, wie Thakur Haridas. Warum gehen diese Menschen ein solches Risiko ein? Weil diese großen Seelen Krishna-Bewusstsein verbreiten wollten und dieses Vorhaben sehr schwierig ist. Ein Krishna-bewusster Gottgeweihter weiß, dass ein Mensch deshalb leidet, weil er seine ewige Beziehung zu Krishna vergessen hat. Der größte Dienst, den man der menschlichen Gesellschaft erweisen kann, besteht deshalb darin, seinen Nächsten von allen materiellen Problemen zu erlösen. In diesem Sinne ist ein reiner Gottgeweihter im Dienst des Herrn beschäftigt. Wir können uns leicht vorstellen, wie barmherzig Krishna zu denen ist, die sich in seinem Dienst betätigen und alles für ihn wagen. Deshalb ist es sicher, dass solche Menschen nach Verlassen des Körpers den höchsten Planeten erreichen werden. So, wir stoppen da. Ja. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Hastaya Putale Srimati Bhakti Vedanta Swami Dinamini Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharini Nirvisesha Sangavari Tassadhyade Satarini. So, wir haben heute das Thema Wiederauferstehung anlässlich des heutigen Festtages, der heute gefeiert wird, meistens mit Ostereiern und Osterhasen. Aber die ursprüngliche Idee ist Wiederauferstehung. Auch Frühling, der Frühling fängt an, das Leben erwacht wieder. Ja, überall blüht es. Die Pflanzen, die im Winter tot schienen, die kommen wieder zu neuem Leben. Und diese Atmosphäre des Erwachens überträgt sich sicherlich auch auf die Menschen. Die Menschen, naja, die Menschen sehen wieder mehr Licht. Das Leben ist wieder wie in der Kindheit oder Jugend. So, also es ist eine Zeit des Wiederauferstehens. Also heute wird die Wiederauferstehung von Jesus Christus gefeiert. Und Srila Prabhupada gibt hier ein Beispiel aus Indien, Thakur Haridas. So, ich möchte kurz die Geschichte von Haridas Thakur erzählen oder inwiefern diese Geschichte von Haridas Thakur der Geschichte von Jesus Christus ähnelt. So, Haridas Thakur war geboren worden in Westbengalen zur Zeit der muslimischen Besatzung dort im Anfang des 16. Jahrhunderts. Es gab dort eine muslimische Regierung, auch Sri Chaitanya Mahaprabhu wirkte zu der Zeit. Sri Chaitanya Mahaprabhu verbreitete den heiligen Namen Krishnas und eins seiner transzendentalen Spiele war, dass er einen Aufstand in Navadvip anzettelte, bei dem er mit 16.000 Menschen durch die Straßen zog und den heiligen Namen Krishnas verbreitete. Woraufhin er Ärger mit der muslimischen Regierung bekam. Heute, das ging allerdings dann alles zu seinen Gunsten aus und Chaitanya Mahaprabhu konnte den Chandkasi überzeugen, dass dieses Chanten der heiligen Namen Krishna etwas vollkommen Friedliches war und dass durch das Chanten der heiligen Namen die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt würde, die auch von den Muslimen verehrt wird. Und der Chandkasi gab Chaitanya Mahaprabhu daraufhin die Garantie, dass alle, die nach ihm geboren werden würden, also in seiner Dynastie, in seiner Familie, die Sankirtan-Bewegung beschützen würden. So, heute haben wir aber das Beispiel von Thakur Haridas, dem es laut Srila Prabhupada nicht so gut erging. Also, wir haben im Christentum ja diese Märtyrer oder Personen, Menschen, gläubige Menschen, die für ihren Glauben sterben. Ja. Ja, Märtyrer, die sterben immer im Christentum. Auch im Hinduismus haben wir Personen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. hier Harigas Thakur, auch Prahlad Maharaj ist ein bekanntes Beispiel, ein kleiner Junge, der von seinem Vater wegen seines Glaubens aufs heftigste verfolgt wurde. Also Harigas Thakur war also in einer muslimischen Familie geboren. Normalerweise galten die Muslime als Besatzer und eben als Nicht-Hindus. Schon im frühen 16. Jahrhundert bezeichnete sich die einheimische indische Bevölkerung oder wurde bezeichnet als Hindus, also die Einheimischen. Ihr Glaube wurde auch damals schon bezeichnet als Hinduismus. Und zwar auch von den muslimischen Besatzern. Also damals galt alles, was nicht muslimisch war, das war Hinduismus. Ja. Und die Besatzer mussten sich dann auch mit dem Kastensystem in Bengalen auseinandersetzen. Ne? Die Brahmanas, die Kshatriyas, die Vaishyas und die Sudras. Und sie versuchten, einflussreiche Brahmanas und Kshatriyas auf ihre Seite zu bringen, um so Einfluss auf die Bevölkerung vor Ort zu haben. Dann gab es da eine strenge Trennung. Also im Islam ist es ja immer noch so, dass ein Muslim eigentlich seinen Glauben nicht verlassen kann. Also wenn ein Muslim jetzt Hindu wird, das ist immer ein Problem. Das war auch damals schon ein Problem, weil für die Einwanderer war der Islam die höchste und einzige Religion. Alles andere war Heidentum. Heidentum oder Ketzertum. Ne? Die indische Gesellschaft war ähnlich organisiert. Also alles, was nicht vedisch war oder was den vedischen Schriften, den überlieferten vedischen Schriften, nicht folgte, das war für die Hindus Heidentum. Da gibt es Beispiele in Chaitanya Charitamrita. Da wurde jemand aus dem Wassertopf eines Muslims mit Tropfen besprengt. Ja, der Muslim hat ihn mit Tropfen aus seinem Wassertopf besprengt. Daraufhin wurde er sofort aus der brahminischen Gemeinschaft ausgeschlossen und war praktisch vogelfrei. Ja. Er war dann Muslim und war für die Hindus unberührbar. Also so leicht hatte er der Islam in Indien. Er brauchte nur, also Muslime brauchten nur Inder oder Hindus aus ihrem Wassertopf mit Wasser zu besprenkeln. Und schon waren sie Muslime und wurden auch von der indischen Kastengesellschaft nicht mehr akzeptiert. Ja? Weil dieses gegenseitige Unverständnis herrscht. Für die Hindus, die Brahmanas, die Kastenbrahmanas, waren die Muslime Mletschas, Javanas, also Heiden, wie wir sagen. Und für die Muslime waren die Hindus Heiden. Für Muslime ist es vollkommen unverständlich, dass jemand Statuen verehren kann, heilige Statuen auf dem Altar. Da fängt es schon an. In muslimischen Einwanderungen in Indien wurden viele Tempel zerstört und auch viele heilige Statuen zerstört, nur weil dieses Konzept, dass Krishna eine oder Gott eine Gestalt annimmt auf dem Altar, die wir verehren können, nicht in die muslimische Theologie passt. Es wurden also Brahmanas zum Teil getötet. Wir haben auch in unserer Geschichte Fälle, wo die Hindu-Tempel einfach entweiht wurden. Das machte der Aurangzeb zum Beispiel. Die sechs Goswamis hatten große Tempel in Vrindavan gebaut. Der größte war der Govindaji-Tempel und der war so hoch, dass er höher war als die Taj Mahal. Ja. Und das ärgerte den muslimischen Mogul von Agra. Und er schickte da seine Soldaten und Konstrukteure und ließ diesen Govindaji-Tempel abreißen. Ein anderer Tempel, den Madan Mohan-Tempel von Sanatan Goswami, ließ er entweihen, indem er auf den Stufen eine Kuh schlachtete, auf den Stufen des Tempels. Damit war dieser Tempel entweiht und er ist heute, das Gebäude steht immer noch, hier die vom Madan Mohan Tempel, aber es wird nicht mehr als Tempel benutzt, weil es als entweiht gilt. Zum Teil haben die da auch in den Tempel uriniert, damit war auch entweiht. Für alle Ewigkeit konnten dann diese Tempel nicht mehr von den Hindus benutzt werden. Also so einfach war das, von Muslime zu machen für die Einwanderer. So, nun dieser Haridas Thakur war eben in eine muslimische Familie geboren und die muslimische Gesellschaft erwartete von ihm, dass er selbstverständlich auch den Islam praktizierte. Dass er den Islam praktiziert, dass er sein ganzes Leben Muslim bleiben sollte. Das erwartete die muslimische Gesellschaft. So, dieser Namacharya Haridas Thakur fand aber Gefallen an dem heiligen Namen Krishnas, am Hare Krishna Mantra. Und er zog sich in eine Höhle am Ganges zurück und chantete 300.000 Mal innerhalb von 24 Stunden den Hare Krishna Mahamantra. Also er chantete praktisch 22 Stunden lang den Hare Krishna Mantra. Und die Muslime sagten, wieso der Hare Krishna Mantra? Das ist ein Hindu-Mantra. Das ist ein Hindu-Mantra. Den dürfen unsere Muslime nicht chanten. Damit werden sie verunreinigt. Haram! Haram. Ne? Fürchterlich. Die werden dadurch verunreinigt, wenn sie Hindu-Mantren chanten. Und sie konnten es einfach nicht tolerieren, dass jemand aus ihrer Gesellschaftsordnung ausbrach und jetzt plötzlich Hinduismus praktizierte. So, daraufhin versuchte der muslimische Statthalter, diesen Heiligen durch eine junge, hübsche Prostituierte abzubringen von seinem Chant. Er schickte also eine junge Prostituierte, sagte ihr, pass auf, dieser Haridas Thakur, der ist abgewichen vom Islam, der ist vom rechten Wege abgekommen. Und der muss jetzt wieder Muslim werden. Und er chantet jetzt diesen Hindu-Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Davon musst du ihn abbringen, dass er wieder Muslim wird. Also geh zu ihm spät abends und lass deine Tricks spielen, sodass wir dann einen Beweis haben, dass er nicht wirklich ein echter Heiliger ist. Und ihn, dann haben wird er eine Reue bei uns durchmachen und wieder zum Islam zurückkommen. So, diese junge Prostituierte, die ging tatsächlich zu Haridas Thakur in seine Höhle und setzte sich hin und machte verführerische Gesten und schlug ihn vor, sie sollte doch bitte etwas Zeit mit ihm verbringen. Es sei so schwer, allein zu sein, so spät in der Nacht. Und er möge sich doch bitte um sie kümmern. Und Haridas Thakur sagte, ja, ich mach das bloß. Ich muss ja erst meine Runden fertig senden, meine 300.000 Namen, Hare Krishna Mantra. Die muss ich doch jetzt fertig senden. Und dann kümmere ich mich um dich. Okay, und er chantete und chantete Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Und als er fertig war, chantete er ja eben 22 Stunden, da war am ersten Tag die Prostituierte schon eingeschlafen. Die hatte auch nichts mehr Lust, die schlief da gesund. Und dann hat sie, das hat nicht geklappt. Ja, ging sie zurück zu ihm Leuten. Ach, der hat die ganze Zeit sein Mantra gesagt, ich bin dann rein, was, dann versuchst du es nochmal, gehst du nochmal hin. Wieder das Gleiche, Haridas Thakur, ja, klar, wir verbringen Zeit miteinander. Und das ging so 3 Tage lang. Und nach dem 3. Tag, da fing diese junge Dame selbst an, Hare Krishna zu chanten. Hare Krishna, Hare, saß sie da auch und chantete Hare Krishna Mantra. Und Und sie ließ sich sogar den Kopf rasieren. Und Haridas Thakur überließ ihm seine Tulasi-Pflanze. Tulasi-Pflanze haben wir hier auch, Tulasi-Pflanze. Und seit der Zeit verehrte sie immer Tulasi-Devi und blieb da in dieser Höhle auch. So, damit hatten also die muslimischen Statthalter hatten da einen Fehlversuch gestartet, das hatte nicht geklappt. Aber sie konnten dennoch nicht tolerieren, dass Haridas Thakur da ständig chantete. Als nächstes schickten sie die Polizei. Die Polizei sagt, wir müssen hier was klären, vor Gericht müssen wir klären, das wird ihnen vorgeworfen, sie würden die Regeln des Islam verletzen. Und wurde er festgenommen, wurde er erstmal ins Gefängnis des Kasi geworfen. Gefängnis. Und im Gefängnis war er nicht recht beliebt. Also da waren Muslime und Hindus, aber er war ein freundlicher Mensch, immer ausgeglichen und hörte sich auch die Probleme der anderen Gefangenen an und die sagten ihm, ach, wir würden hier so gerne aus dem Gefängnis raus. Wäre das doch schon dieses Gefängnis doch wirklich nicht schön und wir möchten, wann kommen wir endlich raus? Wir möchten wie unsere Freiheit wieder haben. Und Haridas Thakur sagte, am besten ist, wenn ihr einfach hier bleibt. Bleibt einfach hier, nicht raus, ist keine gute Idee. Denn wenn ihr nach draußen kommt, da wartet nur Maya auf euch und ihr habt Gemeinschaft mit Materialisten und ihr kommt bloß, werdet bloß selber auch Materialisten und fangt womöglich an mit kriminellen Aktivitäten wieder. Also bleibt hier im Gefängnis, das ist der beste Ort für euch. Und die Gefangenen sagten, ach, das ist, wollen wir aber nicht gerne hören. Warum denn das? Also da erklärte Haridas Thakur, dass man eigentlich frei werden könnte von den Fesseln der materiellen Energie, indem man den Hare Krishna Mantra chantete und Vaishnava-Prinzipien auf sich nimmt. Dadurch sagt er, würde man wirklich hier Moksha oder Mukti, Befreiung von den Qualen des materiellen Daseins erlangen und aus dem Gefängnis der materiellen Welt ausbrechen, indem man einfach den Hare Krishna Mantra chantet. Ach so, meinst du das, sagten die Gefangenen, weil sie hatten sich dann von ihm abgewandt, aber ach so, meinst du das, ja, ja, okay, sollen wir machen. Okay, dann so hat also Haridas Thakur seine Zeit als Gefangener verbracht, bis es eben zur Gerichtsverhandlung kam. Bei der Gerichtsverhandlung fragte ihn der Kasi, sag mal, dir wird vorgeworfen, du chantest Hindu-Mantras und das da darfst du nicht. Da müssen wir was unternehmen. Wenn du weiter diese Hindu-Mantras chantest, dann bleibst du im Gefängnis und wir können nichts für dich tun. Und die sagten ihm, du kannst jetzt aber eine Buße tun, du kannst das Kalam-Gebet der Muslime sagen und deine Sünden bereuen und dann wirst du wieder in den Islam aufgenommen. Das ist alles vergessen. Also du brauchst jetzt nur dieses Gebet zu sagen, bei dem du dich bei Allah entschuldigst, dass du Hindu-Mantren chantest und dann ist alles okay. Also mach das einfach. Keine große Sache. Du sagst einfach das Gebet und dann bist du wieder frei. Das ist dann in Ordnung. So, und Haridas Thakur sagte aber, nein, nein, nein. Es gibt doch nur einen höchsten Herrn. Egal, ob jemand Hindu ist oder Muslim, es gibt nur einen höchsten Herrn. Manche Hindus werden Muslime und wenden sich Allah zu. Und manche Muslime werden Hindus und wenden sich Vishnu zu. Ist doch eigentlich egal, der höchste Herr ist nur einer, das sagt auch der Islam. Und ich habe mein Heil, meinen Segen gefunden im Chanten der heiligen Namen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und das ist eben mein Lieblingsweg der Verbindung mit Gott, mit dem Höchsten. Ja. Welche Religion, das ist doch eigentlich zweitrangig. Also der Chankasi war beeindruckt. Er sagte, okay, wir machen jetzt mal eine Probe. Du wärst jetzt unseren Polizisten verprügelt. Über 22 Marktplätze wirst du geprügelt. Und wenn du dabei stirbst, dann bist du tot. Wenn du es überlebst, wissen wir, du bist ein großer Heiliger. So. Also gesagt, getan. Prügelstrafe angeordnet. Da waren dann gleich ganzer Trupp. 22 Marktplätze, das ist ganz schön viel. Nicht? Wir waren gestern in Stade. Stade, kleine Stadt, da gibt es auch verschiedene Marktplätze. Ne? Die reihen sich aneinander. Und kann man da, ist ganz schön, ja, spazieren zu gehen. Wir haben da auch Harinam gemacht. Und in Navadvip gab es da eben 22 so Marktplätze, die also in geringer Entfernung, ein paar hundert Meter Entfernung, und dann kam der nächste Marktplatz. Auch in vielen deutschen alten Städten ist das so, ne? So größere Plätze. Also 22, und da waren dann diese Soldaten auch angetreten und die schlugen einfach auf hinein. Ja. Nach 20 Marktplätzen, nach 21 Marktplätzen, da sagt sie, wieso stirbst du nicht einfach? Wenn wir dich nicht tot prügeln können, dann bekommen wir große Probleme, dann verlieren wir unseren Sold, dann kommen wir selber ins Gefängnis. Warum stirbst du nicht einfach? Und dann, wenn du stirbst, ist alles in Ordnung, dann ist Frieden, herrscht Frieden im Land. Haridas Thakur sagte, okay, dann werde ich für euch sterben. Nur damit ihr keine Probleme bekommt, werde ich für euch sterben. Und er begab sich in eine tiefe Versenkung in Bhagavan Sri Krishna und verlor das äußere Bewusstsein. Er war nur in diesem inneren Krishna-Bewusstsein und sah in seinem Herzen Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, den Herr seines Herzens. Dann prügeln sie ihn noch über einen weiteren Marktplatz und sagen, nun ist er ja tot. Nun ist es erledigt, er ist tot. Also er war wirklich, schien tot zu sein. Dann brachten sie ihn zurück zum Kasi und warfen den Körper, den leblosen Körper, auf die Stufe. Bitte, da ist jetzt die Leiche, dann könnt ihr ihn jetzt begraben. Da sagte der Kasi, der verdient es nicht, wie ein Muslim bestattet zu werden. Den können wir nicht begraben. Das ist ein Ketzer, Abtrünniger. Werft ihn in den Ganges. Und dann wurde er dann, also dieser leblose Körper, in den Ganges geworfen. Der heilige Fluss. Der Ganges kommt von den Lotusfüßen Sri Vishnus und fließt durch Bengalen. In Mayapur, Sridhar, Mayapur, ist alles am Ganges, das ist ein Ganges-Delta. Jetzt schwamm der Körper im Ganges und trieb dahin. Nachdem der scheinbar leblose Körper einige Zeit getrieben war, erwachte Haridas Thakur wieder zum Leben. Er erwachte wieder zum Leben, wurde angetrieben bei einer Ortschaft, heißt Fulia, die gibt es immer noch, Fulia, in Westbengal. Und dort erschien ihm, als er aus dem Wasser kam, erschien ihm Sri Chaitanya Mahaprabhu und zeigte ihm die Striemen auf seinem Rücken, auf Chaitanyas Rücken. Er sagte, das Leid, was dir zugefügt wurde, das habe ich alles für dich aufgenommen. Ja. So, und er lebte jetzt wieder, auferstanden von den Toten, ja, nach einem Baden Ganges. Und er suchte dann die Brahmana-Gemeinschaft in Phulia auf und begab sich unter die Obhut von Sri Advaita Acharya. Advaita Acharya ist einer der fünf Persönlichkeiten in Panchatattva. Wir singen Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vas Adigaura Bhakta Vrinda. Sri Advaita, Advaita. Wie sagt auch Bengali? Advaita?
Advaita.
Advaita. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadhara Sivasadigaura
Bhakta Vrinda. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Also Advaita Acharya. Ja, gut. Der Advaita Acharya ist hier nicht auf dem Altar. Ihr seht hier auf dem Altar Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Seht ihr, diese beiden. Chaitanya Nityananda. Und als nächstes wäre jetzt Advaita. Haben wir nicht hier, aber Sri Advaita Acharya war ein älterer Gottgeweihter, der war zu der Zeit wohl schon so 70, um die 70 Jahre, so wie Jaigora. Und ich übrigens auch. Und kümmerte sich um die Vaishnava Devotees da in dem Ort, also in Sri Dhammayapur. Ne? Immer wenn jemand Schutz brauchte, wandte er sich an Sri Advaita Acharya. Advaita Acharya hatte auch ein schönes Haus, ein Anwesen, kann man noch sehen heute in Sri Dhammayapur oder in Navadvip kann man das sehen. Er war auch ein Brahmana, ein berühmter Brahmane, gab viele Spenden. Und er war auch die Ursache dafür, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu überhaupt auf die Erde kam. Er hatte Tulasi Devi verehrt und den Shila, Shalagram Shila, auch Tulasi Devi und Shalagram Shila verehrt. Und Vishnu angerufen, oh Krishna, lieber Krishna, bitte, du musst kommen. Hier wird sonst das Kali-Yuga übernehmen. Navadvip wird das Kali-Yuga einziehen. So, Advaita Acharya war ein älterer, sehr bekannter Brahman, Gottgeweihter. Und der kümmerte sich von da an um den noch jungen Haridas Thakur. So, dies ist eine, und Haridas Thakur chantete also sein ganzes Leben weiter 300.000 Namen, Hare Krishna, am Tag. Er folgte später Sri Chaitanya Mahaprabhu nach Jagannath Puri, als Sri Chaitanya Mahaprabhu ab 1514 nach Jagannath Puri ging, folgte ihm Haridas Thakur. Und er bekam da eine Hütte in Sichtweite des Jagannath-Tempels. Er nahm immer eine sehr demütige Haltung an. Er sagte, ich bin Muslim von Geburt, habe eine niedrige Geburt erfahren, ja, und deshalb darf ich nicht den Jagannath-Tempel besuchen. Ja, das hat er nie gemacht. Stattdessen hat er jeden Tag den Chakra des Jagannath-Tempels verehrt, von seiner Hütte aus. Und Sri Chaitanya Mahaprabhu kam täglich und brachte ihm Jagannath Prasad. Und er chantete jeden Tag 300.000 Runden bis kurz vor seinem Tode. Er wurde dann immer älter und Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte ihm, du brauchst doch jetzt nicht mehr so viele Runden zu chanten. So kannst du weniger chanten, weil du jetzt älter bist. Er sagt, nein, nein, es ist alles in Ordnung mit mir. Mein einziges Problem ist, ich kann meine 300.000 Mantren nicht fertig chanten. Das war seine Geisteshaltung. Und schließlich verstarb er dann in hohem Alter. Und Sri Chaitanya Mahaprabhu tanzte mit seinem leblosen Körper am Meeresufer von Jagannath Puri. Also das sind nur einige wenige, die wesentlichen Ereignisse aus dem Leben von Haridas Thakur. Er ist bekannt bei uns als Nam Acharya, Srila Haridas Thakur. Nam Acharya, Srila Haridas Thakur. Wir sagen bei den Srimad-Bhagavatam-Gebeten immer Nam Acharya, Srila Haridas Thakur Ki Jai. Nam Acharya, also Nam Acharya, der Acharya oder der Meister des heiligen Namens. Das ist Nam Acharya Haridas Thakur. Und er ist hier von Srila Prabhupada erwähnt in einem, ja, zusammen mit Jesus Christus. ich lese die Stelle nochmal. Ein beliebtes Beispiel ist Jesus Christus, also für Menschen, die aufgrund der Verbreitung des Gottesbewusstseins verfolgt und sogar getötet werden. Jesus Christus opferte für die Verbreitung von Gottesbewusstsein sein Leben, als er von dem Nicht-Gottgeweihten gekreuzigt wurde. Natürlich zeugt es von einem oberflächlichen Verständnis, wenn man glaubt, er sei getötet worden. Das ist ein rätselhafter Satz. Es zeugt von einem oberflächlichen Verständnis, wenn man glaubt, Jesus Christus sei getötet worden. Da gibt es natürlich über den Tod oder Sterben von Jesus Christus gibt es verschiedene Meinungen. Die offizielle Meinung, welcher sich Srila Prabhupada niemals widersetzt hat, ist ja, dass er am Kreuz gestorben ist und dann am dritten Tage in einem spirituellen Körper wieder auferstanden ist. Und dann nach noch 40 Tage unter seinen Jüngern weilte und dann die Himmelfahrt hatte, also zurückging in die spirituelle Welt. Also Srila Prabhupada hat sich dieser Auffassung nie widersetzt. Er sagt ja auch sehr diplomatisch, es zeugt von einem oberflächlichen Verständnis, wenn man glaubt, Jesus Christus sei getötet worden. Es gibt aber auch die Version bei uns, dass erstens Jesus Christus nach seinem 12. Lebensjahr nach Indien ging. Srila Prabhupada schreibt sogar in einem Brief, dass es im Wassermann-Evangelium steht, dass Jesus Christus Zeit verbracht hätte im Jagannath-Tempel in Puri.
Das ist ja quasi auch eine Breitenlinie unten, ne? Von Jerusalem, Israel und sowas, ne? Wenn man einfach so links wandert, kommt man in Indien. Das ist ja gar nicht so abgelaufen.
Ja, mit einer Kaufmannskarawane.
Da kannst du mit einer Karawane bis in 3-4 Tagen oder sagen wir mal eine Woche.
Ja. Ja. Und es gibt ein Buch, Jesus lebt in Indien, da sind also Belege für Jesus Besuche sogar in tibetanischen Klostern. Und ein Grab von Jesus steht in Kaschmir. Also laut Prabhupada sagt, ja, das kann auch gewesen sein, dass er eben vor 2000 Jahren in Jagannath Puri lebte. Und da hat Jesus Christus laut diesen Berichten im Tempel von Jagannath Puri die Priester kritisiert, hat gesagt, ihr verehrt nur Holz. Weil Jesus Christus war ja immer so ein Revolutionär. Ne? In anderen Worten, ihr wisst ja gar nicht, wen ihr da verehrt.
Wie war das? Zu den Priestern
im Jagannath-Tempel. Und die Priester sind, die indischen Priester sind immer sehr empfindlich, wenn sie auf diese Weise beleidigt werden, und die sagten, du wirst durch Holz sterben. Ein brahminischer Fluch. Du wirst durch Holz sterben. Und ein brahminischer Fluch. Haben sie ihren Brahminfaden genommen, so Brahminfaden zerrissen. Like Brahminical curse. du wirst durch Holz sterben. So, Jesus Christus taucht dann ja, also es gibt da in der Bibel zwischen dem 12. und 30. Lebensjahr keine Berichte über Jesus Christus. Das ist eine Lücke. Keiner weiß. Christen meinen im Allgemeinen, dass er bei seinem Vater Josef das Zimmermannshandwerk gelernt hätte. Als Jesus Christus aber zurückkam aus Indien, ist in der Bibel zu lesen, hatte er zum Beispiel auch mystische Kräfte. Er konnte über das Wasser gehen, wird berichtet. Er ging über den See Genezareth, über das Wasser. Und er konnte Tote tatsächlich wieder zum Leben erwecken, kranke Heiligen, den Heiligen Lazarus. Er konnte Schweinen, er konnte böse Geister austreiben. Er konnte Brot in unendlich viele Teile zerteilen. Das sind alles mystische Kräfte, die man nicht als Zimmermann in der Werkstatt seines Vaters erlernt. Dann habt ihr sowas schon mal erlebt. Wir wissen es nicht. Es kann natürlich sein, dass er ein Hobby hatte, in Abendkursen sowas gelernt hat. Aber es gibt, wie gesagt, das Wassermann-Evangelium. Und da, also Prabhupada sagt, ja, das steht da drin. Eindeutige Aussagen hat Prabhupada nicht gemacht. Ne? Ebenso gibt es in diesem Buch, Jesus lebt in Indien, Aussagen, dass Jesus Christus am Kreuz nicht wirklich gestorben sei, sondern nur scheintot war. Dann wurde er in diese Gruft gelegt von Josef von Arimathea. Und am dritten Tag war ein Erdbeben und der Stein, der die Gruft verdeckte, rollte weg. Und Jesus Christus hatte es durch die Kräuter, die ihm aufgelegt worden waren, da gibt es dieses Totentuch von Turin, wieder erholt. Er war also nicht wirklich tot, sondern nur sehr schwer verletzt. Und er kam dann aus dem Grab, traf seine Jünger, durfte sich aber ja nicht in der Öffentlichkeit mehr sehen lassen, sondern von den Römern und Juden verfolgt wurde. Und nach 40 Tagen verschwand er einfach wieder und schloss sich wieder einer Karawane an und zog nach Indien. In Indien, in Bhavishya Purana steht, dass er von einem König getroffen wurde, ein Heiliger namens Isha, und der erzählt, er hätte das Sanatan Dharma oder die ewige Religion in den Ländern der Mletschas verbreiten wollen. Es sei ihm aber dort sehr schlecht ergangen. Sanatan Dharma. Dass er also, dass es ihm da schlecht erging. Und weiter steht, es wird auch berichtet, er hätte dann in Indien noch geheiratet, bis zum Alter über Mitte 70 gelebt und sei dann eben in Kaschmir begraben worden. Das ist auch so eine Version. Also, Srila Prabhupada hat es immer angelegt, sich auch nicht mit anderen Religionen, Anhängern anderer Religionen zu streiten. Er hat die offizielle Version auch immer akzeptiert. Und wir können hier keine definitiven Aussagen machen. Aber wenn wir an Auferstehung denken, Jesus Christus nicht, oder nicht der Einzige, der auferstanden ist von dem Tod. Auch Auffahren zum Himmel, da ist Jesus Christus nicht der Einzige. Sri Krishna persönlich, Mausalya Lila, also das Verschwinden von Sri Krishna. Sri Krishna ist ja getötet worden durch einen Jäger, der ihm einen Pfeil in die Ferse geschossen hat. So daran ist Krishna gestorben. Todesursache, Schuss in die Ferse. Daran stirbt man normalerweise nicht. Es kann natürlich sein, dass der Pfeil vergiftet war. Aber Krishna ist dann aufgefahren in die spirituelle Welt, in sein ewiges Reich und hat all seine Gefährten und Gefährtinnen, alle Kuhhirten, jungen Vrindavan, die Gopis, auch alle Einwohner von Dwarka, die ganze Yadu-Dynastie, alle mitgenommen in die spirituelle Welt. Und alle aufgefahren in die spirituelle Welt. Das waren ganz schön viele. All die Königin, 16.108 Königin. Jede Königin, mit jeder Königin hatte er 10 Kinder. Und die, von denen hatten jeder wieder 10 Kinder. Die ganze Yadu-Dynastie ist auf zurückgefallen in die spirituelle Welt. Warum sollte Jesus Christus das nicht auch können? So, jetzt hatte ich noch versprochen eigentlich eine andere Form von Wiederauferstehung. Und zwar gebunden an diesen Bhagavad Gita Vers, Kapitel 9, Vers 4. Kapitel 9, Vers 4. So. Vier, fünf. Sri Bhagavan Uvacha Bahuni me vyatitani janmani tavacha chuna tanyang vidasarvani natvang veta parantapa. Übersetzung von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Der segensspendende Herr sprach: Viele, viele Geburten haben sowohl du als auch ich hinter uns. Ich kann mich an sie alle erinnern, doch du kannst es nicht, o Bezwinger des Feindes. Ich lese auch hier die Erläuterung. Ja? Weil die erste Erläuterung war ja sehr kurz, deshalb lese ich diese noch dazu. 4, 5. Habt ihr das auf Russisch? Ja. Erläuterung. Die Brahma Samhita gibt uns über sehr viele Inkarnationen des Herrn Auskunft. Es heißt dort: Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupam Adyam Purana Purusham Navayova Nangcha Videshu Durlabham Adurlabham Atma Bhaktau Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Ich verehre Govinda, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, der die ursprüngliche Person ist, absolut unfehlbar, ohne Anfang, obwohl in unzählige Formen erweitert, dennoch der gleiche ursprüngliche, der älteste und die Person, die immer in blühender Jugend erscheint. Solch ewige, glückselige, allwissende Formen des Herrn werden gewöhnlich nicht einmal von den besten vedischen Gelehrten verstanden, doch reinen, unverfälschten Gottgeweihten sind sie immer sichtbar. In der Brahma Samhita 5,39 heißt es auch: Ramadi Murti Shukalani Yamena Tishtam Nalavatara Makarot Bhuvaneshu Kintu Krishna Svayang Samabhavat Paramapumanyo Govinda Madhipurusham Tamaham Bhajami. Ich verehre Govinda, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, der sich immer in vielfachen Inkarnationen wie Rama und Nishinga und auch vielen Subinkarnationen befindet, der aber die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes, bekannt als Krishna, ist und der sich auch persönlich inkarniert. Auch in den Veden wird gesagt, dass sich der Herr, obwohl einer ohne einen zweiten, in unzähligen Formen manifestiert. Er ist wie der Vaidurya-Stein, der seine Farbe wechselt, aber dennoch der gleiche bleibt. All diese vielfältigen Formen werden von den reinen, unverfälschten Gottgeweihten verstanden, jedoch nicht durch ein einfaches Studium der Veden, Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhaktau. Gottgeweihte wie Arjuna sind ständige Gefährten des Herrn, und wann immer sich der Herr inkarniert, inkarnieren sich auch seine ihm beigesellten Geweihten, um dem Herrn in verschiedenen Eigenschaften zu dienen. Arjuna ist einer dieser Gottgeweihten, und aus diesem Vers lässt sich ersehen, dass vor einigen Millionen von Jahren, als Sri Krishna die Bhagavad Gita zum Sonnengott Vibhishan sprach, auch Arjuna in einer anderen Form gegenwärtig war. Der Unterschied zwischen dem Herrn und Arjuna besteht darin, dass der Herr sich an dieses Ereignis erinnerte, wohingegen Arjuna sich nicht daran erinnern konnte. Das ist der Unterschied zwischen dem winzigen, teilhaften Lebewesen und dem höchsten Herrn. Obwohl Arjuna hier als mächtiger Held bezeichnet wird, der die Feinde bezwingen konnte, vermag er sich nicht an das zu erinnern, was sich in seinen verschiedenen vergangenen Geburten ereignet hatte. Ein Lebewesen kann daher ganz gleich, wie bedeutend es nach materiellen Maßstäben sein mag, dem höchsten Herrn niemals gleichkommen. Jeder, der ein ständiger Begleiter des Herrn ist, ist gewiss eine befreite Seele, doch kann er dem Herrn nicht ebenbürtig sein. In der Brahma Samhita 5,33 wird der Herr als unfehlbar, als Sutta beschrieben. Was bedeutet, dass er sich selbst niemals vergisst, auch dann nicht, wenn er mit der Materie in Berührung kommt. Deshalb können der Herr und das Lebewesen niemals in jeder Hinsicht gleich sein, selbst wenn das Lebewesen so befreit ist wie Arjuna. Obwohl Arjuna ein Geweihter des Herrn ist, vergisst er manchmal das Wesen des Herrn. Aber durch die göttliche Gnade Krishnas kann ein Gottgeweihter sogleich das unfehlbare Wesen des Höchsten verstehen, wohingegen ein Nicht-Gottgeweihter oder Dämon dieses transzendentale Wesen nicht verstehen kann. Folglich können diese Beschreibungen in der Gita von dämonischen Gehirnen nicht verstanden werden. Krishna erinnerte sich an Handlungen, die von ihm vor Millionen von Jahren ausgeführt wurden, doch Arjuna konnte es nicht. Obwohl sowohl Krishna als auch Arjuna dem Wesen nach ewig sind. Hieraus können wir ebenfalls ersehen, dass ein Lebewesen alles vergisst, weil es seinen Körper wechselt. Der Herr sich jedoch an alles erinnert, weil sich sein Satchitananda-Körper niemals wandelt. Er ist Advaita, was bedeutet, dass kein Unterschied zwischen seinem Körper und ihm selbst besteht. Alles mit ihm Verbundene ist spirituell, während die bedingte Seele von ihrem materiellen Körper verschieden ist. Und weil der Körper und das Selbst des Herrn identisch sind, unterscheidet sich seine Stellung immer von der des gewöhnlichen Lebewesens, auch wenn er auf die materielle Ebene herabsteigt. Die Dämonen können sich auf dieses transzendentale Wesen des Herrn nicht einstellen, wie der Herr im folgenden Vers erklärt. Also hier hören wir von den befreiten Lebewesen. Ne? In anderen Zusammenhang, ich habe die Zitate hier auch, das lese vielleicht noch ein. Ja, so. Hier, das ist ein Zitat aus 15.7, Erläuterung, zweiter Paragraph in der Mitte. Aus diesem Vers geht hervor, dass die bedingte Seele vom materiellen Körper einschließlich des Geistes und der Sinne bedeckt ist. Wenn sie jedoch befreit wird, verschwindet diese materielle Bedeckung und der spirituelle Körper manifestiert sich gemäß seiner individuellen Eigenart. In diesem Zusammenhang findet man in der Madhyan Dinayana Shruti die folgende Aussage. Sava esha brahmanishta idam sarira matyam atishya brahma visham padya brahmana pasyati brahmana shunoti brahmana vedam sarvam anupavati. Hier wird erklärt, dass ein Lebewesen zum Zeitpunkt, wenn es den materiellen Körper aufgibt und in die spirituelle Welt eintritt, seinen spirituellen Körper wiederbelebt und dass es von diesem, in diesem Körper die höchste Persönlichkeit Gottes von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Das Lebewesen kann den höchsten Herrn direkt hören, von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen und ihn so verstehen, wie er ist. Weiterhin heißt es in der Smriti, Vashanti Yatra Purusha Sarve Vaikuntha Murtaya, auf den spirituellen Planeten gleichen die Körper aller Lebewesen vom Aussehen her dem Körper der höchsten Persönlichkeit Gottes. Hinsichtlich des Körperbaus besteht zwischen den fragmentarischen Lebewesen und den Vishnu-Murti-Erweiterungen kein Unterschied. Mit anderen Worten, wenn das Lebewesen Befreiung erlangt, bekommt es durch die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes einen spirituellen Körper. Also, sehr interessant, wir hören hier von einem spirituellen Körper.
Qualitativ gleich, quantitativ halt nicht.
Ja, wir hören hier von einem spirituellen Körper. Was wir ja kennen, ist der materielle Körper. Und dass wir noch einen spirituellen Körper haben, das wissen wir nicht davon. Das ist für uns vollkommen unbekannt. Und dieser spirituelle Körper ist, kann man sagen, entweder unmanifestiert, kann man sagen, oder manche sagen, er schläft. Er schläft, weil die Seele, also alle jegliche Art der Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes in diesem materiellen Dasein vergessen hat. Es ist genauso, wenn du schläfst, du hast vollkommen vergessen, was du am Tag davor gemacht hast. Woher du kommst, alles. Die Seele schläft. Oder der spirituelle Körper ist nicht manifestiert. Hier heißt es aber, dass wenn jemand zurückkehrt zu Gott im Augenblick des Todes, weil er sein Leben lang Krishna oder Gott gedient hat, dass er dann zu Krishna kommt in einen spirituellen Körper. Also den materiellen Körper lässt er hier in der materiellen Welt und der spirituelle Körper kehrt zurück zu Krishna. Das ist ja auch so eine Auferstehung des spirituellen Körpers.
Ja. Wir alle so eine Auferstehung.
Ja, wenn wir Krishna bewusst werden. Ne? So, und diese Auferstehung des spirituellen Körpers, laut Rupa Goswami, gibt es die auch schon in diesem einen Leben. Gibt es den Jadira, Yasya, Herer, Dasye, Karmana, Manasagira, Nikila, Shvapyava, Vastasu, Jiva, Mukta, Saushyati. Jemand, der mit Körper, Geist, Intelligenz und Worten im Krishna-Bewusstsein, das heißt im Dienste Krishnas, handelt, ist sogar schon in der materiellen Welt befreit, obwohl er vielen scheinbar materiellen Tätigkeiten nachgehen mag. Also durch die Praxis des Krishna-Bewusstseins erwacht die spirituelle Seele langsam wieder durch das Hören des Hare Krishna Mantra, oder der spirituelle Körper manifestiert sich langsam wieder und durchdringt den ganzen materiellen Körper. Und das ist der Grund, warum bei reinen Gottgeweihten wie unserem Schüler Prabhupada der Körper nicht verbrannt wird, wie die Körper vom bedingten Lebewesen, sondern er wird in Samadhi beigesetzt, weil man davon ausgeht, dieser Körper ist bereits ein spiritueller Körper. Er ist alles spirituell. Warum? Weil Srila Prabhupada sein Leben lang sein Körper, seine Worte und sein Geist, Karmana Manasagira, im Dienste Krishnas beschäftigt hat. So, und wann geht das alles los? Das Aufwecken des spirituellen Körpers ist eigentlich das Hören des Hare Krishna Mantra und insbesondere die Diksha. Srila Prabhupada Diksha, also die Einweihung durch einen spirituellen Meister. Das ist eigentlich, da beginnt der spirituelle Körper sich wieder zu manifestieren. Srila Prabhupada, ich habe dieses Zitat aus einer Vorlesung von Srila Prabhupada. So, Diksha bedeutet die Einweihung, mit transzendentalen Aktivitäten zu beginnen. Ne? Also aus meinem Verständnis ist eine Version der Wiedergeburt eben auch die Einweihung durch einen echten spirituellen Meister, durch welche man mit transzendentalen Aktivitäten beginnen kann. Ne? Abschließend haben wir auch noch ein sehr schönes, sehr bekanntes Satz, Jeev Ja in Bengali. Jeev Jago, Jeev Jago. Kora Chanda Bole, Kota Nitra Jao Maya, Spisa Chira Kole. Do you understand?
Yes.
Wie sagst du, Jeev Jago, Jeev Jago, Kora Chanda Bole. In real Bengali, how is it?
I think I don't know this specific song. But what you said, I think I understood.
The correct pronunciation? Okay.
I don't know, but like, I don't remember it.
Kota Nitra Jao Maya Pisa Chira Kole.
Can you say it?
Yes, yes. And maybe you read the Bengali and the English translation, so everybody can. It's written by Kedarnath Datta of Bhaktivinoda Thakur. Here, this Deep Jago, and then the English. Turn the pages then after.
Uh-huh. Yeah. Okay. So it says, Jiv Jago, Guru Chanto Bole, Kotha Nidra Jao Maya, Pishachira Bole.
Yeah.
Jiv Jago means wake up, sleeping
maybe
souls.
Maybe only the probe.
This one?
This.
Okay. So that's two is...
The translation here. That's
here?
Yes.
So the translation is Lord Gauranga is calling, wake up, sleeping souls. You have slept so long on the lap of the witch Maya.
Yes.
In, should I say it in Bengali?
No. Now next verse.
Okay.
Bhajiyal, so, there it starts in next turn.
The next verse is Bhajibo boliya eshe samsharo bhitare bhuliya rohile tumi avidya bhore.
Now the English translation.
English translation is, you came into this world of birth and death by saying, my Lord, I will certainly worship you, but you have forgotten this promise and remained in great ignorance. And the third phrase is, Tomare loite ami hoinu avatara, ami bina bondhu aro ke ache tomaru.
Oh, it doesn't continue.
It says.
Maybe I've got the last page.
It says, I have descended just to save you, except for me, who is your friend? And then, Enechi Oshudhi Maya, Nashibaro Lagi, Hari. Namo Maha Mantra Lao Tumi Magi. It means, I have brought the medicine to eradicate the disease of illusion. Now pray for this Hare Krishna Maha Mantra and take it. Bhakatabindu Prabhu Charane Pariya Shei Hari Nama Mantra Loilo Magiya. It means, Bhaktavinda fell at the lotus feet of Lord Gauranga, and after begging for the holy name, he received the Maha Mantra.
Thank you very much.
Thank you so much.
Dhanyavad.
Thank you.
In Bengali, you also say Dhanyavad.
Dhanyavad, yes.
Okay. Yeah. So, also, this is auch eine Version der Wiedergeburt, ne? Wenn der spirituelle Körper eben aufwacht, durch das Zählen des Heiligen nach Mahamantra, dann wacht er auf oder er manifestiert sich wieder. Ne? Auch mit jedem Löffel Krishna Prasada wächst der spirituelle Körper, ne? Weil Krishna Prasada ist auch spirituell. Okay. So. Heilige. So, verschiedene Versionen. Okay, wir alle, keiner lebt nur einmal. Hier wird auch in diesem Vers Bhagavad Gita 4, 5 genau erklärt, das Lebewesen hat einen spirituellen Körper, aber Krishna hat auch einen spirituellen Körper. Und in der spirituellen Welt treffen sich das Lebewesen und Krishna, die treffen sich wieder. Krishna sagt, wo bist du die ganze Zeit gewesen? Da bist du ja wieder. Da beschäftigen sie sich in verschiedenen Rasas, also transzendentalen Aktivitäten. Aber Krishna steht immer im Mittelpunkt. Ja, und die Lebewesen geben sich Krishna vollkommen hin. Krishna sagt auch Sarva Dharman Parityasya Mam Ikam Saranam Prasyami. Gib dich allein mir hin. Mam Ikam Saranam Prasyami. Gib dich allein mir hin. So, dennoch, obwohl das Lebewesen mit Krishna in der spirituellen Welt spielt, sind sie nicht gleich. Das Lebewesen ist niemals mit Krishna gleich. Einer dieser ewigen Beigesellten von Krishna ist Sri Arjuna. Und Arjuna und Krishna sind zusammen erschienen auf dieser Erde vor 5000 Jahren. Und viele, viele Male davor, sagt Krishna. So, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, kann sich an all die Male erinnern und an alles, was er in vorherigen Inkarnationen mit Arjuna getan hat. Aber Arjuna kann es nicht. Warum ist das so? Krishna verändert seinen Körper nicht. Aber das Lebewesen, wenn es in dieser materiellen Welt ist, ändert seinen Körper während des Vorgangs der Reinkarnation. Andere Tatsache ist, Krishna ist immer identisch mit seinem spirituellen Körper, ist niemals von seinem Körper verschieden. Aber hier in dieser materiellen Welt ist das Lebewesen immer verschieden von seinem Körper. Okay, hier möchte ich anhalten. Vielen Dank für das Lesen hier. Das ist Bengali, Srila Bhaktivinoda Thakur, Jeev Jago, wach auf, schlafende Seele. Ne? Gaurachanda Boli, Gaurachanda, Sri Chaitanya Mahaprabhu ruft uns auf. Wach auf, schlafende Seele. Ne? Erweckt eigentlich die schlafende Seele, erweckt den spirituellen Körper auf. Ne?
Hier habe ich eine Frage.
Ja, bitte.
Hier. Я первый раз в храме. Поэтому я хотел бы извиниться перед вами, потому что я не знаю правил.
Deswegen möchte sich entschuldigen, weil die Regeln hier nicht kennt.
Примите, пожалуйста, мои извинения, мои поклоны.
Я entschuldige.
Примите, пожалуйста, мои извинения, мои поклоны. Преданные, пожалуйста, извините меня.
Ja,
und Shri Krishna, прими мои извинения, мои поклоны. Мне по лекции все понятно.
Спасибо большое.
Verstehe ich alles? Okay.
Vielen, vielen Dank. У меня есть один вопрос. Если мы живем в Кали-Югу, мы все низкорожденные.
Wenn wir so in Kali-Yuga leben, wir sind alle so niedrig geboren.
У меня была мечта посетить Индию, посетить храм Джаганнати в том числе.
Er hat ein Traum, er möchte Indien besuchen und Jagannath-Tempel.
Я не имею права.
Hat er so ein Recht, sowas zu machen?
В этой жизни.
In diesem Leben, meinst du?
Ja, uns ist es immer noch nicht erlaubt, in den Jagannath-Tempel einzutreten, weil wir nicht in Indien geboren sind.
Nein, er meint, wir haben kein Recht, in den Jagannath-Tempel zu besuchen, weil wir nicht in Indien geboren sind.
Он имеет в виду, мы не имеем права нас посетить этот храм, потому что мы не в Индии рождены.
Also man kann nach Jagannath Puri reisen und den Tempel von außen ansehen.
Kunde, ja, mal hochgucken,
das ist der Kunde. Darf er in Kunden soll sich baden?
Im Allgemeinen ja, aber man muss sich immer bei heiligen Seen erst an die Priester wenden.
вообще, вообще-то можете, но лучше спросить у местного руководства храма, да, или у местного, как ему, пастора, да?
Die Priester machen ein Ritual für einen.
Пастор делает этот ритуал.
Последний вопрос. Не посещение касается только храма Джаганнатхи или другие храмы Кришны тоже не могут
посетить? Он darf nur Джаганнат-темпел nicht besuchen oder die anderen auch nicht.
Also ist die die meisten indischen Tempel stehen allen offen. Die meisten.
Большинство храмов стоят открыты.
Aber es gibt einige, wo also Ausländer, also nicht in der keinen Zutritt haben.
Есть много храмов, которые иностранцы не могут посещать. В общем, это уже само собой регулировано, да?
Bitte schön.
Also wir waren, ich war vor einer Woche in Vrindavan. Wir haben auch viele Tempel besucht und wir haben so gar nicht gesehen, dass es gibt so Tempel, wo wir gar nicht dürfen gehen.
Also in Vrindavan, glaube ich, kenne ich auch keinen Tempel, wo.
Okay.
Kennst du deinen Tempel, wo in Vrindavan, wenn man nicht reingehen darf?
Ja, wir haben gar nicht gesehen.
Ich glaube, einer Balaji ist ein spezieller Tempel.
Ja. Also Srila Prabhupada hat.
Was weiß.
Srila Prabhupada hat mit den Priestern des Jagannath-Tempels in Puri argumentiert, hat gesagt, meine Schüler sind Vaishnavas, warum dürfen die nicht in die Tempel? Er hat gesagt, wenn ihr meine Schüler nicht reinlasst, gehe ich selbst auch nicht. Also Prabhupada war ja Inder und durfte deshalb in den Tempel. Weil wenn meine Schüler nicht rein in den Tempel dürfen, gehe ich auch nicht, hat er gesagt. Aber das ist ja der Grund, warum Lord Jagannath einmal im Jahr aus dem Tempel kommt, dass alle ihn sehen können. Er kommt sogar durch Hamburg, reist er durch Städte in der ganzen Welt einmal im Jahr. Da kann denn jeder diese ursprünglichen Tagesscheine sehen. Und vor dem Tempel gibt es auch eine Murti Bimala Devi. Bimala Devi. Bimala Devi. Und der kann man eine Spende geben, dann bekommt man Bimala Prasad. Bimala Prasad ist die Barmherzigkeit dieser Bimala Devi und die leitet also die Ehrerbietung aller an Lord Jagannath weiter.
Oder könnte zum Jagannath-Wagenfest gehen dann, ne?
Ja, eben, das sagte ich ja. Rata Yatra, das war gefällig. Ja, sonst noch Fragen? Okay. So, jetzt ist das nächste Programm ist jetzt Guru Puja, ne? Danke.